Werbung, nicht in eigener, sondern in deiner Sache. Die überregionalen Veranstaltungen für das Jahr 2026 stehen fest. Im Juni beschäftigen wir uns mit dem Thema zielorientierte Patientenkommunikation. Wenn der Gedanke, dass deine Patienten nahezu unabhängig vom Preis deinen Behandlungsvorschlägen folgen, sich für dich gut anfühlt, dann melde dich an. Im September dreht sich alles um dich als Unternehmerin und dich als Mensch. Bei Health and Leadership trifft unternehmerischer Input auf Wohlfühleinheiten und Gesundheitsinput. Und schon fast eine Institution gehen wir im November natürlich wieder an den Hockenheimring. Am Freitag stärkst du deine unternehmerische Kompetenz, am Samstag schaust du, was auf der Rennstrecke geht. Alle drei Veranstaltungen haben nur stark limitierte Plätze. Infos und Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn. Ich bin die Gründerin und Inhaberin des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks. Und ich habe heute einen total coolen Podcast-Gast. Ich sage immer die männliche Form, weil ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe, was die weibliche ist. Das mache ich bis zur nächsten Folge, ganz sicher. Bei mir heute ist die Julia Jäger. Sie ist Zahntechnikermeisterin, zweifach Jungsmama, Hobbykletterin und damit geübt in Seilschaften. Sie ist regionale Gastgeberin und Netzwerkerin für das Zahnärztinnen-Netzwerk in der Region Trier, leitet im Dentallabor Jäger die Keramikabteilung und unser Titel heute: Erfolg ist kein Solo. Wer wohl Klettern kennt, der weiß, dass das ein geläufiger Begriff dort ist, Solo. Aber ich glaube, Julia, erstmal herzlichen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und du könntest entweder deine Vorstellung noch ergänzen, wenn ich was vergessen habe, oder uns mal sagen, wie du auf den Titel gekommen bist.
Also hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin mega aufgeregt, weil ich hier komplett neues Terrain betrete. Und ja, ich bin ganz gespannt. Wie sind wir auf das Thema Erfolg ist kein Solo gekommen? Also ich würde als Erstes sagen, es gehört quasi zu meiner Identität. Das bin ich und deswegen liegt es auf der Hand, dass wir darüber sprechen müssen. Ich habe eben noch mal kurz nachgedacht. Ich habe vor 25 Jahren meine Lehre begonnen. Ich komme mir unglaublich alt vor, wenn ich das sage, aber es ist tatsächlich so.
Bei mir sind das noch mehr, bei mir sind das 28.
Jo.
28 Jahre. Also heißt, ich bin, wenn du alt bist, dann bin ich schon steinalt.
Okay. Okay. Nichtsdestotrotz, ich bin Tochter einer Unternehmerin, einer Zahntechnikermeisterin und das heißt, dass ich schon im Grundschulalter meine ersten Wachsmodellationen im Labor getätigt habe. Das heißt, ich kenne mich ganz gut mit Zähnen aus. Ich habe insgesamt in 6 Laboren gearbeitet. Also hier in Trier ist das Labor Nummer 6. Meine Highlights waren dabei die Zeit in Neuseeland und meine Zeit als Zahntechnikerin in Freiburg. Und wenn man das so zusammenfassen kann, würde ich sagen, in allen Laboren werden einfach Zähne gemacht. Welch eine Überraschung. Und worauf ich heute hinaus will, ist, dass Unternehmertum oder ein gutes Labor nicht nur von Zähnen oder einem perfekten Medizinprodukt abhängt, sondern dass es eben auch um viele, viele andere Themen geht. Und als Beispiel, und du bist da bestimmt Profi und hättest noch viel mehr Begrifflichkeiten, Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Personalgewinnung, Fachkräftesicherung, all dies gehört natürlich dazu, damit ein Labor richtig gut funktioniert.
Und das heißt, den Titel haben wir deshalb ausgewählt, weil nicht einer alleine Erfolg produzieren kann.
Richtig.
Oder weil nicht einer alleine erfolgreich sein kann.
Genau. Also kein Solo, das bedeutet, Netzwerken oder Seilschaften sind im Grunde überall um uns rum. Also bei mir zu Hause, in meinem Familienalltag brauche ich ein gutes Netzwerk, damit die Betreuung der Kinder funktioniert. Ich brauche aber genauso ein gutes Netzwerk und gute Seilschaften bei uns im Labor. Es ist wichtig, dass die Arbeiten von A nach B gebracht werden, dass jemand freundlich ans Telefon geht, dass jemand in der Arbeitsvorbereitung den Überblick hat. Und mir ist, ich werde nicht müde, immer wieder darüber zu reden, wie wichtig es einfach ist, dass jeder und jede seinen Teil dazu beigibt, dass das große Ganze funktioniert.
Vielleicht kannst du mal für die, die nicht ständig an der Wand hängen und klettern, erklären, was ist denn eine Seilschaft? Ich glaube, ich habe eine Vorstellung davon, aber vielleicht ist nur halb und vielleicht ist sie auch falsch. Also was ist eine Seilschaft? Was tut man in oder wer tut was in einer Seilschaft?
Genau, also beim Klettern ist so, dass man kann am Fels klettern in einer Seillänge. Man kann natürlich auch in mehreren Seillängen überschlagend klettern. Das bedeutet, es gibt immer einen, der klettert und es gibt immer einen, der sichert. Man ist ein Team und es ist logisch, dass beide nach oben wollen. Wenn man jetzt mehrere Seilschaften in einem, weil der Berg halt so groß ist, mehrere Seilschaften nacheinander klettert, dann heißt das, einer fängt unten an zu sichern, der andere klettert. Und danach wird gewechselt. Das heißt, beide müssen ihren Teil dazu beitragen, damit man ganz oben ankommt und den Ausblick genießen kann. Und es ist natürlich mega cool, wenn man einfach im Leben weiß, okay, wir wollen das hier zusammen schaffen. Und das hatte ich auch schon mal kurz in diesem Blogbeitrag erwähnt, wie cool es ist und was das für einen Spaß bringen kann, wenn man eben auch übertragen auf die Zahnmedizin, gemeinsam entscheidet, okay, wir sind eine Seilschaft. Der Zahnarzt hat den Zahn präpariert und ich bin derjenige, der im Hintergrund sichert und dafür sorgt, dass der Zahnersatz, der da oben drauf kommt, passt und perfekt aussieht, dass die Abläufe reibungslos sind. Genau, das verstehe ich unter Seilschaft.
Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Eine Seilschaft sind immer die zwei Personen, oder können es auch mehr sein, die sozusagen an einem Seil, über ein Seil miteinander verbunden sind.
Richtig.
Und einer sozusagen ist derjenige, der klettert, und der andere sorgt dafür, dass wenn der Kletterer irgendwie, was er sich ausrutscht oder sonst irgendwas, dass der nicht runterfällt, sondern dass der dann anschließend im Seil hängt, in seinem Geschirr.
Richtig. Der andere muss das Seil festhalten, genau.
So, und jetzt nehmen wir mal an, dieser Berg ist, was ist ich, so hoch, dann bedeutet das, ich kletter hoch bis auf den ersten Vorsprung, Plateau oder wie auch immer, dann ändern sich die Rollen, jetzt sicher ich dich, damit du jetzt hinter mir herklettern kannst und dann erst können wir wieder weiterklettern, den nächsten Schritt. Aber wenn ich da alleine wäre, dann könnte ich auch klettern, ich hätte aber niemanden, der mich sichert.
Ganz genau so.
Okay, habe ich verstanden. Lass mich mal ganz kurz, ich bin ja gleich aufmerksam geworden, als du gesagt hast, du hast eine Unternehmerinnenmutter. Und ich finde ja, das ist ja vermutlich auch so ein bisschen, wenn man mal guckt, du hast ja eben schon zu dir gesagt, vor wie vielen Jahren du deine Lehre angefangen hast, dann kann ja deine Mutter auch nicht mehr 25 sein. Dann könnte das ja ein Role Model sein. Ne? Denn wenn man jetzt mal, ich denke jetzt mal so an meine Mutter, da war das noch ungewöhnlich, dass Frauen Unternehmerinnen waren. Gibt es was du sagst, wenn ich meine Mutter so angucke, dann war die schon vor vielen Jahren in der Hinsicht ein Role Model. Und das habe ich von meiner Unternehmerinnenmutter als Mutter, als Unternehmerin, als Frau gelernt. Also viele Fragen erstmal. Aber vielleicht kannst du da irgendwie uns mal erzählen, wenn du so über deine Mutter nachdenkst, warum ist die und wo war die ein Role Model für dich?
Also meine Mutter war ganz klar ein Role Model, weil zum Beispiel ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, dass meine Eltern eine sehr gleichberechtigte Beziehung geführt haben. Das heißt, sie waren schon im Kleinen ein Netzwerk und waren ein Team, waren eine Seilschaft. Meine Mutter hat drei Kinder und hat natürlich wollte beides sein. Also mir wurde auch schon oft die Frage gestellt, oder wenn ich an Tagen, wo es einfach nicht gut läuft, habe ich schon manchmal, hat mir jemand gesagt, ja, du musst dich entscheiden. Und ich finde, warum müssen Frauen sich eigentlich entscheiden? Ich finde, Frauen müssen sich
überhaupt nicht... Kannst du das nochmal sagen?
Das finde ich also, so gut. Ja, viele Frauen wollen einfach beides. Und meine Mutter war auch beides. Das heißt, sie hatte drei Kinder, aber sie war genauso Unternehmerin Und um das alles unter einen Hut zu bekommen, ist natürlich klar, dass man auch von außen Hilfe braucht. Das ist der Mann, der mal kocht. Das ist vielleicht die Schwester, die die Kinder betreut, wenn man noch zur Abendschule fährt oder zu irgendwelchen Fortbildungen. Genau, also es geht nicht nur alleine, es geht nur im Gemeinsamen.
Im Netzwerk oder in der Seilschaft.
Richtig.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen, weil ich finde das wirklich so wichtig, dass du hast einfach das so in so einem Nebensatz gesagt und den möchte ich wirklich ganz nach vorne kehren. Warum müssen Frauen sich entscheiden? Und ich glaube, ich gehe nochmal ganz an den Anfang. Deine Eltern haben von Anfang an eine gleichberechtigte Beziehung geführt. Also meine feste Überzeugung ist es, wenn du als Frau beides willst, ja, also Familie, Karriere und Kind, oder Kind und Karriere, wie auch immer, Familie und Karriere, dann brauchst du einen Mann an deiner Seite oder sagen wir mal einen Partner, welches Geschlecht auch immer der hat, ist uns ja egal. Dann brauchst du einen Partner, Partnerin an der Seite, die ein gleichberechtigtes Thema mit dir daraus macht.
Richtig.
Die eben für sich entschieden hat, dass wir beide Karriere machen und kümmern uns beide um die Kinder. Und das ist, glaube ich, wieder was, was wir als Frauen beeinflussen können, ob wir das haben, ja oder nein, indem wir uns einen Mann suchen oder eine Frau, mit dem der das möglich ist.
Richtig. Das Problem ist, das ja, kristallisiert sich natürlich erst im Laufe der Zeit oft heraus, ob das dann in der praktischen Umsetzung auch funktioniert. Aber ja, wenn das funktioniert, ist es natürlich toll.
Also finde ich richtig cool, ne, dass du sagst, das hat auch funktioniert. Ich meine, du warst ja, ich sag mal, viele... Und insbesondere, sag ich mal, in den alten Bundesländern ist es ja nach wie vor noch ein Thema. Ich kann mich erinnern, dass ich durchaus im Kindergarten angeguckt worden bin. Ne? Also so nach dem Motto, die arbeitet ja so viel, die ist ja immer unterwegs. Kein Wunder, dass das Kind Bauchschmerzen hatte. War längst beim Arzt abgeklärt, dass das nichts mit Psychosomatisches zu tun hat, sondern es war einfach eine Reaktion auf ein Medikament, das unsere Tochter hatte. Aber die Kindergärtnerin hat es ja, vielleicht liegt es auch daran, dass die Mutter immer so oft unterwegs ist. Das hätte man zu keinem Mann gesagt.
Und das stimmt, ja.
Das war kein anderer Vater, der das gesagt hat. Das war die Kindergärtnerin. Eine andere Frau, die böse, ich sag mal formuliert, gekräht hat als Krähe, weil ich eben einen anderen Lebensentwurf hatte. Und ich finde, du kannst ja sagen heute, dass es dir scheinbar, was ich sehe und höre, nicht geschadet hat, dass du eine Unternehmerinnenmutter hattest, oder?
Richtig, ja, richtig. Und das sind, da liegt auch noch ein wichtiger Punkt, dass wir Frauen uns gegenseitig einfach in unserer Individualität unterstützen. Ne? Die eine Frau entscheidet sich vielleicht und die möchte nicht beides, die möchte nur Mutter sein, aber dann ist doch okay. Und das, was die Kindergärtnerin oder die Erzieherin jetzt in deinem Fall sagt, das hätte sie ja auch einfach akzeptieren können, dass du eben so bist.
Ne? Das ist was ich mir immer für meine Tochter wünsche, dass ich sage, ich wünsche mir für meine Tochter nicht, dass das klar ist, dass die Karriere machen muss, sondern ich wünsche mir für meine Tochter, dass wenn die mal erwachsen ist, dass sie den Familienentwurf leben kann, der für sie passt. Und zwar egal, wie die beiden, die da oder wer auch immer daran beteiligt ist, wie die beiden das gut finden oder die, wer auch immer, das gut finden. Ob er zu Hause bleibt, sie geht arbeiten, sie bleibt zu Hause, er geht arbeiten oder alles andere, beide gehen arbeiten. Und da glaube ich, nee, das weiß ich, aus eigenem Erleben auch, da haben wir Frauen echt Nachhilfe zu leisten. Da müssen wir einfach dolle lernen, aufzuhören zu bewerten. Also ich dein Leben bewerte oder sagen, ey, meins ist richtig und deins ist falsch, sondern zu sagen, ja, es ist halt deins. Ich kann vielleicht auch sagen, ich habe das anders gemacht, ja, aber anders hat ja keine Wertung. Es ist nicht besser, nicht schlechter oder nicht gleich.
Genau.
Was ich nochmal wichtig fand, will ich nochmal drauf, du hast gesagt, für deine Mutter war klar, ein Bestandteil, den du dort rückwärts betrachtet als Tochter gesehen hast, ist, man kann beides haben, dann braucht man, ich bleibe jetzt mal wieder in deinem Sportwort, dann braucht man funktionierende Seilschaften. Also das geht nur mit Unterstützung von außen. Das kannst du nicht alles alleine machen, weil ist klar, ein Tag hat halt eben für jeden nur 24 Stunden.
Richtig.
Und wo wir wieder dann bei dem Thema Seilschaften / Netzwerken sind, eben zu sagen, wenn du das willst, dann braucht man in unterschiedlichsten Bereichen funktionierende Netzwerke.
Ich habe jetzt eben noch, bevor du weitergehst, du hast eben auch noch was Wichtiges gesagt, und zwar, wenn wir uns gegenseitig bestärken wollen, wir Frauen, glaube ich, ist ganz wichtig, dass das alles beginnt mit der eigenen Identität. Und das ist ganz egal, ob man jetzt ein Labor führt, ob man eine Zahnarztpraxis führt oder einen kleinen Blumenladen oder was auch immer. Damit ich weiß, wie ich den gestalten will und wie wir uns gegenseitig supporten, müssen wir selbst für uns wissen, was ist meine Identität? Wie soll in der Zahnarztpraxis vielleicht der Vibe sein? Wie soll es da riechen? Was sollen die Kasachs für eine Farbe tragen? Soll der alte Teppichboden vielleicht mal raus? Und wenn wir uns mehr sicher mit unserer eigenen Identität sind, dann können wir uns eigentlich gegenseitig viel besser supporten. Weil dann ist jeder für sich ganz besonders und jeder kann den anderen stehen lassen. Und es braucht nicht diese, man hat ja diese gegenseitigen Reibereien oder mir fällt gerade das Wort nicht ein.
Ich würde sagen, das sind die gegenseitigen Bewertungen und Bewertungen ist miteinander ja wieder schwer.
Natürlich richtig, oder Konkurrenz wollte ich jetzt eigentlich sagen, ja.
Mhm. Weil ich kann ja mit dir nur in Konkurrenz stehen, wenn ich mich mit dir auf einen Wettbewerb einlasse. Aber wieso sollte ich mich, also ich mache das, mein Kind ist besser gelungen, mein Kind kann besser, hat bessere Noten, mein Kind macht weniger Dummheiten, mein Kind oder mein Haushalt ist schöner, besser, meine Figur ist besser. Ich meine, da gibt es ja Unmengen Dinge. Das funktioniert ja nur, wenn ich den aufmache, den Wettbewerb.
Mhm, richtig.
Und wenn ich für mich aber entschieden habe, so bin ich, ja, vielleicht, das ist natürlich, ja, ich habe vielleicht einfach 4 Kilo zu viele auf den Rippen oder sonst irgendwas, ist ja völlig egal. Man muss ja nicht zu 100% immer bei sich sein, aber ich glaube, es wäre wichtig, dass man mit sich so im Reinen ist und so weiß, wer man selber ist, also die Identität, als dass es uns gelingt, die anderen nicht als Konkurrenz sehen zu müssen.
Mhm.
Sondern dann kann man mich nur mit dir unterhalten, weil ich mit dir von dir was lernen kann. Ich wusste nicht, was eine Seilschaft ist. Also ich habe mir das gedacht, dass es so sein könnte. Aber ich wusste nicht, was eine Seilschaft ist. Also vor allen Dingen auch nicht in der Umsetzung. Und deshalb glaube ich, das ist ein echtes Ding für uns, dass wir bewusst aussteigen aus dem Wettbewerb und sagen, du bist du und ich bin ich. Du bist gut, ich bin gut. Du bist okay, ich bin okay. Ich glaube, dann hätten wir einfach, ne? Wenn es dann mir noch wichtig wäre, im nächsten Schritt zu sagen, ich supporte dich, wann immer ich eine Gelegenheit dazu habe. Und ich habe nicht die Sorge, dass du vielleicht einfach schneller, höher, weiter, sondern wenn es so wäre, schneller, höher, weiter, dann freue ich mich für dich.
Richtig, ja.
Und da kommt dann irgendwann mal irgendwer um die Ecke, der supportet mich und dann gehe ich wieder den nächsten Schritt weiter. Aber dass wir damit aufhören, und du hast recht, der Einstieg dazu ist, aufzuhören zu konkurrieren. Mhm. Also natürlich ist es gut, wenn du im Geschäft konkurrierst. Aber nicht untereinander, wir als Frau. Wenn wir jetzt mal gucken von diesen Seilschaften, von den Netzwerken, das, was du auch von deiner Mama mitgenommen hast, was würdest du sagen, wie sieht es bei euch im Labor aus? Also dieses Seilschaften-Thema, dieses Netzwerkthema. Was bedeutet das für euch als Unternehmen?
Also mir ist es ganz wichtig, dass wir erstmal eine Fehlerkultur haben, und das ist was, wo wir immer noch dran sind, wo wir immer noch arbeiten können, aber alles beginnt dass es okay ist, Fehler zu machen und immer im Austausch bleiben. Also bei uns im Labor ist jetzt zum Beispiel mein Schwager, der hat BWL studiert, ist trotzdem Zahntechnikermeister und hat dadurch, und auch weil er älter ist als ich, ganz andere Ansichten. Und mein Mann ist mit in der Firma, das heißt, er hat auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Und das bleibt, wenn das im Gespräch, wenn das aufeinander prallt, dann können alle Beteiligten eigentlich nur wachsen. Dann können alle was mitnehmen. Warum lachst du, Claudia?
Als du sagst, mein Schwager hat BWL studiert, ich bin ja selber eine BWLerin, dann ist mir gefallen, ist meine Tochter manchmal sagt, der BWL-Justus. Ich hoffe, wenn er unsere Podcast-Folge hört, dann verzeiht er mir das, was mir eben dann so im Kopf eingefahren ist. Ich glaube immer, dass das natürlich jede Menge, ich sag mal, Potenzial für Reibereien hat. Ne, wenn der BWL, ich glaube, dein Schwager ist mit Vornamen Peter, ne, wenn der BWL-Peter auf den BWL, wie heißt dein Mann?
Joachim.
Genau, auf den Handwerker Joachim trifft. Ich glaube, dass das erstmal, das kann ja durchaus Dynamit bedeuten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ist es gut, weil jede Ansicht natürlich absolut seine Berechtigung hat. Natürlich müssen wir bei uns in der Firma auch wirtschaftlich sein, denn wir haben ja eine Verantwortung, wir müssen Löhne zahlen. Es geht darum, Perspektiven für junge Menschen zu haben, die bei uns ihre Lehre machen. Wie geht es danach weiter? Das heißt, wir müssen natürlich auch wirtschaftlich denken. Ja, und mir, also ich bin noch mal ganz anders als die beiden Herren. Ich bringe vielleicht da auch noch mal Dinge rein wie Gestaltung oder Gestaltungsspielräume, die mir wichtig sind, Veränderungen, die vorher vielleicht nicht da sind. Also wir sind ein Unternehmen, was jetzt 93 Jahre alt ist, und da ist natürlich immer Bewegung drin und schon ganz viel da gewesen, was vielleicht schon nicht mehr ist. Das heißt, man muss sich ja im Grunde immer wieder neu erfinden. Und das muss immer wieder passieren, und dazu muss man immer wieder ins Gespräch einfach gehen und jede Ansicht sich anhören und natürlich dagegen argumentieren, wenn das eben nicht richtig ist, wie der andere das sieht.
Am Ende ist es ja so, finde ich, dass diese beiden Extreme, die da aufeinanderprallen, ne? Auf der einen Seite der von Herzen vermutlich die schöne Krone liebt, ne? Und auf der anderen Seite der eben sagt, rechnet sich das? Das ist ja in Summe ein ganzheitliches Ding.
Richtig, ja.
Weißt du, du kannst ja nur ganzheitlich und damit auch erfolgreich denken, wenn du alle Sichtweisen abgedeckt hast. Aber wenn so zwei konträre Themen, also die wären an vielen Dingen, an vielen Punkten vermutlich einfach und deckungsgleich sein, dann nickt man das einfach ab. Aber wenn es einfach mal auch um die Wurst geht, wo man eben völlig an unterschiedlichen Enden steht, kriegst du nur eine ganzheitliche Thematik hin. Und wenn wir das mal auf die Zahnarztpraxis übertragen oder auf ein Unternehmen, in der Regel, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dass wir nur besser werden können, wenn wir das ganze Spektrum des Denkens oder der Kompetenz abdecken, dann ist klar, damit kaufe ich mir, ich sage mal, vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas ein, was nicht harmonisch ist, weil es muss einfach ausgetragen werden. Aber wir kriegen am Ende immer bessere Ergebnisse. Nur viele Unternehmerinnen, Personalverantwortliche, Chefinnen, das tun Chefs auch, aber wir haben ja hier einen Podcast für Frauen, machen in der Regel etwas, die stellen Mitarbeiter ein, die so ticken wie sie selbst. Das ist bequem. Du kriegst aber kein ganzheitliches Thema hin. Du brauchst in den Grenzsituationen beide Perspektiven, um ganzheitlich ein Problem zu betrachten oder eine ganzheitliche Entscheidung zu betrachten. Und dazu gehört auch, dass ich akzeptiere, dass das an der einen oder anderen Stelle nicht einfach sein kann. Weil wenn es einfach wäre, hättest du eine eindimensionale Betrachtung.
Und somit hat man auch die Korrektur, was auch immer wieder gut ist, ne? Dass man selbst über seine eigene Meinung nachdenkt und überlegt, ja, sehe ich das richtig oder sehe ich das eben nur einseitig?
Da gehört natürlich auch dazu, dass wir uns jedes Mal wieder, ich sag mal, auch mit der nötigen Disziplin wieder zurück in das Bewusstsein rufen, dass das gut ist, dass man sich an der Stelle reibt. Und dass da am Ende über die Reibung, über das Ausdiskutieren ein besseres Ergebnis entsteht. Dass man an der Stelle nie aufsteckt. Das ist zu Hause auch bei einem Paar. Wenn die Reibung haben und klar ist, dadurch können wir als Ehepaar, als Eltern, wie auch immer, ganzheitlich können wir bessere Entscheidungen treffen.
Bessere Route finden.
So, dann ist das unbequem, dahin zu kommen an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist für die Ergebnisse immer besser, wenn man eben einen ganzheitlichen Blick drauf hat. Und das bedeutet immer, du brauchst, und das ist auch ein guter Hinweis, wenn du dir ein Team zusammenstellen willst, such Menschen, die Dinge gerne machen und Dinge in Vorgehensweisen haben, die dir fremd sind oder die du nicht gerne machst, weil dann bedeutet es, du kriegst einfach mehr Perspektiven in dein Team.
Das stimmt.
Was macht ihr denn? Wir haben ja gerade gesagt, es ist ja nicht immer einfach. Wie schafft ihr es, diese Sichtweisen zu vereinen? So dass Bruder und Bruder wieder entspannt nach Hause gehen können und sich immer noch theatralisch formuliert haben, lieb haben. Oder du mit deiner dritten Perspektive. Was macht ihr, damit ihr das unter einen Hut bringen könnt?
Also eigentlich das, was ich eben schon gesagt habe, immer wieder im Gespräch bleiben und das regelmäßig und die Dinge müssen auf den Tisch. Also das bedeutet, wenn wir uns klar darüber sind, dass alles, was ich sage, der andere mir nicht übel nimmt, dann kann man alles auf den Tisch legen und dann kann man dem Gegenüber das genauso sagen, wie man das denkt und man ist lösungsorientiert und man kommt eben besser zu einem Ergebnis. Da werden Sachen nicht runtergeschluckt, da werden Sachen nicht ausgespart, sondern die müssen auf den Tisch, auch wenn es unbequem ist.
Ich glaube, auch da sind wieder ein paar total wichtige Dinge drin, die du da eben, du sagst sie einfach, weil das für euch so selbstverständlich ist, weißt du? Ich glaube, du kannst Dinge nur auf den Tisch bringen. Ich bei dir, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich bei dir, wenn du hast eben gesagt, wenn du weißt, dass ich das nicht verübel.
Genau.
Du hast eben gesagt, dass ich alles sagen kann und es wird mir nicht verübelt. Das heißt aber ja auch wieder, einen Schritt zurück oder auf die Metaebene, ich muss einfach kritikfähig sein.
Richtig.
Ich muss imstande sein, Auseinandersetzungen zu führen. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn ich weiß, muss bei dir jedes Wort auf die Goldwaage legen, dann wird das bedeuten, in aller Konsequenz, gilt jetzt wieder, wenn man über die Unternehmerin in der Praxis nachdenkt, dann gilt das, dass die Mitarbeiter dir die Dinge nicht sagen.
Richtig.
Weil dann verkneifen sich die lieber, bevor ich einen Anpfiff kriege oder sonst irgendwas, lasse ich das doch lieber.
Genau, und niemand entwickelt sich weiter. Also man steht immer auf der Stelle. Und das ist das, was ich auch eben noch mit der Fehlerkultur angesprochen habe. Dazu gehört natürlich auch, dass man in der Lage ist zu sagen, okay, da habe ich falsch gelegen. Da habe ich einen Fehler gemacht. Das muss nächstes Mal besser werden. Und erst wenn ich das Bewusstsein dazu habe, kann sich was verändern.
Ja, weil du dann das Risiko auch eingehst, dass du sagst, okay, also wenn klar ist, dass ich bei einem Fehler geköpft werde, also ich übertreibe jetzt, ne? Dann würde ich niemals was Neues ausprobieren.
Und ich werde auch keine Verantwortung übernehmen.
Ja, natürlich. Weißt du? Also, ja. Ich glaube, das ist ein total wesentlicher Punkt, wenn ich das will, sozusagen, dass wir auch im Team Seilschaften haben, füreinander, gegeneinander, Verantwortung, ne, neue Dinge ausprobieren. Da muss klar sein, erstens, dass wir beide okay sind, wenn mal was passiert und dass ich nicht geköpft werde für das. Weil sonst passiert das. In einer fehlerunfreundlichen Kultur wird es wenig Fehler geben, aber es wird auch wenig Versuche geben, etwas neu zu machen.
Richtig.
Ich sage zu meiner Tochter immer, ich sage, ja, na klar, mach Fehler. Blöd finde ich, wenn du zwar versuchst, mit dem Kopf durch die gleiche Wand zu wollen, weil die war ja beim letzten Mal schon da. Mach einen anderen danach. Es gibt genügend Fehler, die man machen kann.
Ja.
So. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dass ich bei mir selber auch als Führungskraft gucke, wie ticke ich im Hinblick auf Konflikte? Mag ich Konflikte? Ne, gehe ich Konflikte ein? Wie mache ich Konflikt? Also wie trage ich Konflikte aus? Und wenn ich will, dass wir ein fehlerfreundliches Unternehmen sind, nicht im Sinne von wir wiederholen die Fehler, sondern es ist okay, etwas Neues zu probieren und aus den Fehlern zu lernen, das ist was ich lernen kann als Führungskraft. Wenn ich das will und ich das von zu Hause, sagen wir mal, oder vom Mindset nicht mitbekomme oder von der Identität nicht mitbekommen habe, dann ist es was ich finde, guck in dein Netzwerk, wer kann dir es beibringen?
Richtig.
Also du kannst es natürlich auch lassen, dann hat es Konsequenzen. Ne? Also wenn man bei euch keine Fehler machen darf, dann werden keine neuen Dinge ausprobiert. Ich persönlich finde es super schrecklich. Also ich werde nur allergisch, wenn einfach Fehler dreimal gemacht werden, weil ich sage, das muss nicht sein. Also einmal und dann beim zweiten Mal kann ja sein, dass man gesagt hat, war da wirklich eine Wand?
Ja, und dazu, zu all dem braucht es natürlich klare Kommunikation. Dann muss man aufmerksam füreinander sein und verlässlich. Ne? Und man muss bereit sein, auch das Umfeld muss bereit sein, einfach Verantwortung zu übernehmen. Und dazu kann man als Führungskraft natürlich auch nicht so klassisch, wie das vielleicht früher war. Einer sagt von oben, wie es gemacht wird. Wenn ich erwarte, dass Verantwortung übernommen wird, dann muss ich natürlich auch die Zügel etwas lockerer lassen, damit sich andere ausprobieren können und Fehler machen können.
Kann man auch lernen, ne? Wenn man das nicht von zu Hause mitbringt, wo wir dann wieder bei dem Thema Identität sind. Ne? Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, zu wissen, wer bin ich. Was kann ich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wie will ich, dass das hier ist in der Praxis oder eben bei euch im Labor? Und dann ist es wichtig zu gucken, wo brauche ich Entwicklung, damit ich das tatsächlich auch als Person, als Unternehmerin, als Mensch mit meinem Charakter leisten kann.
Genau,
weil wir haben ja alle keine Führung gelernt. Ne? Also
richtig.
Das ist ja was. Nicht an der Uni haben wir das gelernt, sondern dann haben wir es vielleicht irgendwo beim Chef gelernt, haben vielleicht entschieden, so machen wir das nicht. Aber Führung, Mitarbeiterführung oder Unternehmensführung ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den es zu lernen gilt. Das ist uncool. Es kann funktionieren, wenn man das intuitiv macht. Kann, muss aber nicht.
Ja, noch dazu ist es immer wieder neu. Also mit jedem, der ins Team kommt, kommt eine neue Persönlichkeit dazu. Und da braucht es natürlich nicht nur IQ, sondern auch EQ. Also man muss einfach ein bisschen Gespür für Menschen haben und muss herausfinden, wie tickt der andere. Und das ist ein Riesenprojekt und das hört auch nie auf. Das ist spannend. Jeden Tag wieder aufs Neue.
Bei euch ist es ja so, ne? Da ist der Zahlenmensch, der Peter und der zu eurem Kernprodukt eben der Experte ist, das ist dein Mann, der Joachim. In der Praxis ist es ja so, das ist ja oft eine One-Woman-Show. Ne? Also da muss ja die Behandlerin, muss ja nicht nur die Behandlerin sein, sondern die muss auch die Unternehmerin sein, die muss die BWLerin sein, die muss die Personalerin sein, die muss die Marketing-Chefin oder sonst irgendwas sein, die muss ja x Rollen in sich
vereinen. Ja.
Und da ist ja, ne, da ist ja, habt ihr ja ein großes Glück, weil ihr ja auch ein Stück weit eben auch euren Vorlieben entsprechend aktiv sein könnt immer.
Das stimmt. Du hast recht, weil du sprichst jetzt gerade auch noch auf was Wichtiges an. Es gibt natürlich auch noch so viele To-Dos, die einfach gar keinen Spaß machen, die im Hintergrund laufen, die keiner mitbekommt. Und ich weiß darum, weil ich eben schon aus einem Unternehmerinnenhaushalt komme. Ich kenne die Hintergründe und ja, also deswegen kann man schon mal den Hut ziehen, wenn das eine One-Woman-Show ist und die dann am Nachmittag noch dazu Mutter sein möchte, weil sie sich eben nicht entscheiden will. Also das ist einfach ein Riesenrucksack auch an Verantwortung, wo man zahnmedizinisch das Beste leisten möchte und ja, das
auch noch die perfekte Mutter sein.
Natürlich.
Also ich würde gerne eine Lanze brechen für die Selbstständigkeit. Ich bin im Juli 23 Jahre selbstständig. Ich habe als Unternehmerin ein Kind bekommen. Und ich finde, das war die beste Entscheidung, als Selbstständige ein Kind zu bekommen. Niemand hat mir vorgeschrieben, wie viele Stunden ich wann, wie arbeiten muss. Klar, ich war diejenige, wenn ich nicht gearbeitet habe, die dann kein Geld verdient hat. Aber ich hatte ein hohes Maß an Freiheit. Ich konnte das mir so gestalten. Ich weiß es noch wie heute. Das hatte ich jahrelang um 3:45 Feierabend, weil um 4 einfach die OGS, also die offene Ganztagsschule, geschlossen hat oder der Kindergarten zu war. Das war einfach klar. Dann ist bei mir Feierabend. Wenn ich noch mal ran musste, dann halt eben abends ab 8:30 oder so. Ich habe das sehr genossen, dass ich selber darüber entscheiden konnte, wie mache ich das jetzt, ja oder nein? Natürlich eben vor dem Hintergrund, da hast du auch ein Stück weit finanziellen Druck oder sowas. Aber ich empfand es als wirklich großes Geschenk mit meinem Kind. Und ich habe nicht, also quantitativ mit Sicherheit weniger Zeit mit meinem Kind verbracht als die Halbtagsmama, die ihr Kind mittags aus dem Kindergarten geholt hat. Aber qualitativ haben meine Tochter und ich wirklich, wirklich extrem gut Zeit miteinander verbracht. Und ich hatte das selber in der Hand. Ich konnte das selber entscheiden. Aber die Konsequenz war natürlich auch, sind wir wieder bei dem Thema Netzwerken, ich musste an mancher Stelle auch vieles einfach delegieren und sagen, ich kann das jetzt nicht. Ich habe nicht die Zeit, weil eine Priorität in meinem Leben ist mein Kind.
Genau, ich brauche jetzt Hilfe. Und das ist nicht immer einfach, ne?
Danach so, zu fragen. Und zwar, klar, ich muss in meinem Haushalt manchmal 7 gerade sein lassen. Also zu sagen, okay, ja, da ist jetzt ein Fussel oder ist jetzt der Boden dreckig, dann ist es halt jetzt mal so. Die Putzfrau kommt vielleicht erst nächste Woche wieder oder so. Na, dann ist das halt so. Und ich glaube, dass das ein echt wichtiges Thema ist. Ich würde gerne mal auf die Seilschaft zwischen euch als Labor und euren Kund, ich sage jetzt mal, ich gender mal KundInnen zurückkommen. So wie ihr vermutlich innerbetrieblich tickt, tickt ihr ja vermutlich auch nach außen, oder?
Ja, also uns ist erstmal wichtig, dass wir jeden Kunden da abholen, wo er eben steht. Und das kann ganz individuell sein. Also jede Praxis, das hatte ich vorhin schon mal, tickt einfach anders. Überall gibt es einen anderen Vibe. Es gibt andere Dinge, auf die unsere Kunden Wert legen. Und das ist uns wichtig, da einfach zu helfen. Hilfeleistungen, da vielleicht auch Dinge abzunehmen. Da sind wir wieder bei dem Thema, damit sich unsere Kunden auf die noch zusätzlich wichtigen Sachen konzentrieren können. Wir versuchen, den Zahnersatz herzustellen, dass wir pünktlich sind. Das sind alles Dinge, die viele, viele Labore können. Das können wir natürlich auch, Farbnamen und so weiter. Da brauche ich nicht ins Detail gehen. Aber wir versuchen einfach, ein guter Partner, eine gute Seilschaft zu sein, um den anderen zu entlasten. Und ja, genau.
Zusammen oben anzukommen soll also
oben anzukommen und die Aussicht genießen,
ja, einen glücklichen Patienten irgendwann zu entlassen.
Mhm. Richtig.
Ich finde, wir haben total viele Punkte rausgearbeitet, die wichtig sind für Erfolg, die aber auch wichtig sind oder anders, die für gute Seilschaften sprechen, also die für gutes Netzwerken sprechen. Nun bist du ja im Zahnärztinnen-Netzwerk die Gastgeberin, die Ansprechpartnerin für das Zahnärztinnen-Netzwerk in dem, ich sag mal, Großraum Trier. Was bedeutet dieses Erfolg ist kein Solo oder niemand kann alleine erfolgreich sein? Was bedeutet das für dich und das Zahnärztinnen-Netzwerk bei euch vor Ort?
Also erstmal muss ich sagen, dass es, glaube ich, genau der Grund ist, warum das so super zu mir passt, das Zahnärztinnen-Netzwerk, weil all die Dinge, die wir eben besprochen haben, vereint es im Grunde, dass die Frauen sich gegenseitig helfen, dass es regionale, aber auch überregionale Veranstaltungen gibt. Und ich kann dazu beitragen, das ist zum Beispiel in Trier, kann ich jetzt direkt dazu einladen. Am 23.04. haben wir eine regionale Veranstaltung im wunderschönen Café Glücklich. Und wer Lust hat, sich da noch anzumelden, sehr gerne, würde ich mich riesig freuen. Genau, und dazu kann
Anmeldung
ich
meine übrigens über die Webseite www.zahnärztin-netzwerk.de.
Ja, danke, Claudia.
Da kann man dich finden. Und die Veranstaltung heißt, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, ne? BWA statt Bora. Also die BWA bekommt ja jeder am Ende vom Monat, am Ende vom Quartal, wie auch immer ihr das mit euren SteuerberaterInnen besprochen habt. Und unsere Steuerexpertin Christina Brocher, die zeigt mal, was man mit so einer BWA alles machen kann, was man aus so einer BWA alles rauslesen kann, wenn man weiß, wo man hingucken soll und wie ich so eine BWA als Steuerinstrument in meiner Zahnarztpraxis, also es ist keine höhere Mathematik, wer die Grundrechenarten der Grundschule beherrscht, vielleicht noch ein ganz kleines bisschen Prozent rechnen, der kann einfach aus eine BWA wirklich als Steuerungsinstrument nehmen und das zeigt die Christina, abgesehen davon, dass natürlich coole Kolleginnen damit vor Ort sind in Trier und Umgebung und ich glaube im Café Glücklich, wie der Name schon sagt, kann man auch glücklich sein beim Essen. Ich glaube, es
auf
gibt
jeden
auch noch
Fall. Zu essen, oder? Ja, also auf jeden Fall.
Entweder bei dir melden, dann mündlich sich anmelden oder über die Webseite sich anmelden. Aber das finde ich großartig. Mhm. Und ich finde, du hast wieder mal im Nebensatz einen coolen Satz gesagt, warum das Zahnärztinnen-Netzwerk so gut zu euch und in eure Region passt, weil es alles das vereint, was dir wichtig ist und weil Frauen sich dort gegenseitig unterstützen. Mhm. Ich finde immer, wir können nicht warten, Julia, bis die anderen anfangen, uns zu unterstützen. Wenn du willst, dass sich was ändert, müssen wir damit anfangen, uns zu unterstützen. Und in der Hoffnung, dass wir so viele wie möglich einfach anstecken können, die dort einfach dann Bock haben, mitzumachen.
Mhm. Fällt mir noch ein guter Satz dazu ein. Mut ist genauso ansteckend wie Angst. Finde ich einen ganz tollen Satz.
Du hast gesagt Mut, ne? Nicht Mut. Mut.
Nein, nein, ja. Mut. Mut ist ich genauso auch. Ansteckend wie Angst.
Und ich finde, wir Frauen sollten uns dabei unterstützen, gegenseitig maximal mutig sein zu können.
Dann wird's
stell gut. Dir mal vor, wir würden das machen, also zu 100% uns gegenseitig supporten. Und wir würden uns dabei unterstützen, mutig zu sein. Mhm. Also auch zu sagen, hey, ich bin deine Seilschaft, jetzt geh mal, ich sichere dich schon. Schlimmstenfalls ja. Fällst du sozusagen in die Sicherheit.
Ganz weich, richtig, so. Ja.
Und man stelle sich das mal vor, ich finde, das sind paradiesische Verhältnisse, dann hätten wir ganz viele Themen schlagartig vom Tisch. dann müssen wir über Feminisierung, über Quoten, all das müssten wir nicht mehr sprechen, weil das wäre so eine geballte Kraft.
Sehe ich genauso.
An der kann man nicht vorbeigucken. Das heißt, ich sage es immer wieder, ich habe das schon 100 Mal gesagt, ich sage das auch noch 100 Mal, wir haben das in großen Teilen selber in der Hand. Dass alte, weise Männer keinen Bock haben auf starke Frauen, das haben wir nicht in der Hand. Aber dass alte, weise Männer keine Wahl haben, das haben wir in der Hand.
Das schon.
Ja. Liebe Julia, schön. Das war deine erste Podcast-Folge. Du warst so aufgeregt.
Ja, ich finde schon. Also, aber es hat Spaß gemacht. Also,
mir gefällt es total, was wir hier zusammen fabriziert haben. Ich sage lieben, lieben Dank. Ich freue mich jetzt schon auf Runde 2. Und nochmal, wer mit dabei sein will, am 23. April, ne?
Richtig, ja.
Am 23. April, Kaffee glücklich, sei dabei. Es ist deine Region, es ist dein Netzwerk. Du hast es in der Hand, dass das noch großartiger wird, weil du nämlich eben mitmachst. Und damit würde ich sagen, auf ganz bald, liebe Julia, danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Bis bald.